Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, stellen wir uns doch einmal folgende Begebenheit vor. Heute, am Ende von unserem Gottesdienst, steht jemand auf, stellt sich demonstrativ am Ausgang hin, genau gegenüber von dem Kirchenvorsteher, der das Körbchen in der Hand hält, in das wir unsere Kollekte einlegen. Er beobachtet dann ganz genau, was jeder Einzelne hineinlegt und mustert die betreffende Person. Aber damit noch nicht genug. Zu guter Letzt spricht er auch noch in aller Öffentlichkeit darüber. Er lobt die höchste Gabe des Tages und sagt, wer der Spender ist. Wie würden wir reagieren? Ein Sturm der Entrüstung würde sich bei uns ausbreiten. Das ist doch unverschämt, unerhört, unglaublich. Das ist doch eine Provokation höchsten Grades. Aber genau so handelt Jesus. Der Predigttext von unserem heutigen Sonntag berichtet uns davon. Denn im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 41 bis 44 steht: Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten eingelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss hineingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe hineingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Jesus hat dies getan, um seinen Jüngern zu zeigen, was tiefe Liebe zu Gott bedeutet. Und die Jünger haben dieses Erlebnis mit Jesus verstanden und aufgeschrieben, um uns allen etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Zum Ersten: Wenig wiegt manchmal sehr viel. Zweitens: Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und das Dritte: Gott aber sieht das Herz an. Wenig wiegt manchmal viel. Sein Schärflein geben, die meisten unter uns kennen wohl diese Redewendung. Diese bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament hat sich in unserer Alltagssprache niedergeschlagen. Aber was ist daraus geworden, aus dieser Rede vom Schärflein? Heute heißt das doch: Jeder sollte so viel beitragen, wie er meint, dass es recht sei. Doch damit sind wir weit vom ursprünglichen Sinn dieses Wortes entfernt. Es gilt ganz genau hinzusehen, ganz genau hinzuhören, was diese Geschichte uns sagt und auch in welchem Zusammenhang sie steht. Jesus ist in Jerusalem, dem geistigen und religiösen Zentrum seiner Zeit. Dort setzte er sich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern auseinander. Davon berichten die vorhergehenden Kapitel von unserem Predigttext. Die Pharisäer fordern ihn heraus, er soll Stellung beziehen zu zentralen theologischen Fragen und er soll auch sagen, welche Konsequenzen der Glaube an Gott hat. In diesen Gesprächen wurde regelrecht miteinander gerungen. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten kannten sich ja auch sehr gut im Alten Testament aus. Sie waren die maßgebenden Leute der damaligen Zeit. Sie galten etwas vor den Leuten. Sie gaben den Ton an. Aber sie waren nicht nur mit dem Mundwerk weit vorne, sondern sie lebten auch konsequent das aus, was sie sagten. Viele Zeitgenossen sahen in ihnen ein Vorbild, dem sie nachstreben. Ihr Glaube machte selbst beim eigenen Geldbeutel nicht Halt. Für alle sichtbar legten sie große Geldbeträge in den Gotteskasten. Das war im Grunde so eine kleine Truhe im Bereich des Tempels. Und die Geschichte betont, Jesus sah viele Reiche, die viel einlegten. Bei diesen Leuten ist ein tiefer Glaube zu erkennen, der die Finanzen mit einschloss. Das machte Eindruck. Wie oft hört in unserer Zeit der Glaube auf, wenn es ums Geld geht? Jesus aber registriert den Einsatz seiner frommen Zeitgenossen und ist weit entfernt, ihre Haltung oder ihr Verhalten zu diffamieren. Er nimmt es wahr und behält es im Kopf. Und dann, nachdem viele Reiche an ihm so vorübergegangen sind, kommt ein armes Mütterchen. Jesus erkennt sie schon von Weitem. Es ist eine Witwe. Man sah das damals schon an der Kleidung. Also eine Frau, die nicht viel zu bieten hatte. Damals gab es ja nicht diese soziale Absicherung oder die Form der Rente wie bei uns heute. Eine Witwe gehörte damals zu den sozial Schwachen in der Gesellschaft. Denn sie hatte niemand, der für sie sorgte, der ihr Schutz gab oder auch im Gerichtsfall an ihrer Stelle ans Gericht ging. Sie musste selbst sehen, wie sie fertig wurde. Sie musste selbst sehen, wo sie ihren Lebensunterhalt herbekam. Als Jesus diese Witwe so kommen sieht, weiß er, dass von ihr nicht viel, ja wahrscheinlich sogar gar nichts zu erwarten ist. Sie aber greift in ihre Tasche und wirft etwas in den Kasten. 2 Kupfermünzen, kaum der Rede wert. Gerade der Tagesbedarf der allerärmsten Leute. Im Grunde doch gar nichts im Vergleich zu den großen Gaben der Vorhergehenden. Aber für Jesus ist dieses Erlebnis so wichtig, dass er gleich seine Jünger zusammenruft und diese Begebenheit deutet. Die Witwe wird zum Vorbild, nicht die Reichen. Jesus sagt, diese Witwe hat mehr eingeworfen als alle anderen. Wie kommt Jesus zu dieser Aussage? Zweitens, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Bei den Gaben der Reichen klingelte die Kasse. Da kam was rein. Jeder konnte es hören und sehen. Jeder wusste, diese Gelder dienen dazu und sind auch im Grunde das meiste, was den Tempel und den Tempeldienst aufrechterhält. Die reichen Leute dienen Gott. Diese frommen Leute genossen ihren Auftritt in der Öffentlichkeit. Ich denke, uns geht es manchmal sehr ähnlich. Schielen wir nicht auch oft nach der Größe einer Gabe? Schlägt da nicht unser Herz höher, wenn wir die Spenden und Kollekten unserer Gemeinde im Vergleich zu anderen Gemeinden sehen? Wir können doch zufrieden sein und fühlen uns oft bei diesem Gedanken sehr wohl. Oder auch die gute Angewohnheit, den Zehnten zu geben. Oft können wir den 10. Teil unseres Einkommens doch wie selbstverständlich abgeben. Der Überfluss, den wir haben, in dem wir leben, macht es uns recht leicht. Unbemerkt, per Dauerauftrag, geht ein Betrag vom Konto ab, den wir gar nicht so merken. Sicher hatten wir uns damals sehr gut überlegt, warum wir und wem wir etwas geben, aber jetzt ist es im Grunde eine Gewohnheit, die uns wenig kümmert. Wir müssen uns von unserem Predigttext her die Frage gefallen lassen, die Frage Jesu: Ist das, was ihr abgebt, ein Opfer für euch? Oder gebt ihr aus eurem Überfluss, erfüllt von innerem Stolz über die große Gabe? Jesus stellt hier nicht das Geben, nicht das Geldspenden in Frage, auch nicht die Höhe eines Betrages. Aber er übt Kritik an der Art, wie wir geben, an dem Stolz, der sich vielleicht in uns ausbreitet, an der Gewohnheit und daran, dass wir uns indirekt oder direkt damit groß tun. Jesus erhebt hier keinesfalls die Armut zum Prinzip der Christenheit nach dem Motto: Ein Christ muss alles weggeben, er darf nichts für sich besitzen. Jesus ist weit davon entfernt, denn er weiß, dass diese Forderung wiederum zum Gesetz wird, dass sie zum Zwang wird. Wir würden dann zwar äußerlich das Gegenteil sein, aber innerlich unverändert bleiben. Denn wir würden weiterhin auf das sehen, was vor Augen ist, nur jetzt halt auf die Armut. Und das Eigentliche, worauf es Jesus ankommt, bliebe verborgen. Unser menschliches Auge sieht auf das Äußere und vergisst allzu oft das Zentrum. Das ist die Gefahr, in der wir Christen ständig stehen. Deshalb muss Jesus seine Jünger und gleichzeitig auch uns mit diesem Erlebnis an das Dritte erinnern. Gott aber sieht das Herz an. Jesus lässt sich nicht durch den Augenschein irreführen. Er sieht tiefer, er sieht weiter als das Äußere in das Herz der Geber. Das ist das Wunderbare an dieser Begebenheit. Das bewahrt ihn vor Gesetzlichkeit und auch vor Oberflächlichkeit. An einer anderen Stelle heißt es in der Bibel: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich denke, die Witwe hatte diese Freudigkeit zum Geben. Sicherlich hat sie sich auch sehr gut überlegt, was sie da tut. Sie wusste, dass sie dann finanziell völlig am Ende sein wird. Und doch hielt sie nichts für sich zurück. Ohne Zwang, ohne innere Nötigung gab sie das, was sie doch so grundsätzlich als notwendige Ausgabe im Alltag einzuplanen hatte. Buchstäblich aus ihrem Mangel heraus legt sie das ein, was sie zum Überleben brauchte. Wir merken an dieser Stelle, sie vertraut Jesus, sie vertraut Gott nicht nur dieses oder diese beiden Schärflein an, mit ihnen vertraut sie sich selbst zugleich ganz und gar Gott an. Sie setzt ihr ganzes Vertrauen auf Gott ohne Berechnung und auch ohne geistliches Pokerspiel nach dem Motto: Ich gebe dir alles, Jesus, aber jetzt musst du auch für mich sorgen. Diese Frau, die vor den Menschen doch im Grunde nichts galt, die nichts zu bringen hatte, hat das Zentrum des Glaubens begriffen. Wir sollen und können Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Mit diesen Worten hat Luther einmal im kleinen Katechismus das Zentrum des Glaubens zusammengefasst. Das sagt er zum ersten Gebot und betont damit: Wer an Gott glaubt, in dessen Leben nimmt Gott die erste Stelle ein. Alles, alle Interessen, alle Lebensäußerungen, alle Lebensbereiche sind Gott unterstellt. Gott ist der Mittelpunkt, um den sich nun das ganze Leben dreht. Die Liebe und das Vertrauen dieser Witwe zu Gott ging sogar so weit, dass sie selbst ihren letzten lebensnotwendigen Besitz Gott zur Verfügung stellen konnte. Sie lädt uns damit ein und sagt uns: Vertraut euch Gott ganz an. Lasst ihn die erste Stelle in eurem Leben einnehmen. Das bezieht sich von unserem Predigttext vor allem auf das Materielle, aber es geht auch noch weit darüber hinaus. Es bezieht sich auf die Pläne, die wir für unsere Zukunft schmieden, auf unsere Lieblingsideen, auf die theologischen Fündlein, die jeder hat, auch auf die Mitarbeit in der Gemeinde. Lasst Gott an erster Stelle sein. Jesus fragt uns in dieser Geschichte: Wo ist dein Schärflein, das du krampfhaft festhalten willst? Er mutet uns zu, unser Leben auf den innersten Antrieb hin zu befragen, auch und gerade im Blick auf das Abgeben. Da kann wenig manchmal sehr viel wiegen, denn wir Menschen sehen, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Amen. Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Gott, unser Vater, gib uns dazu die Kraft, dich zu lieben. Amen.